Liebe mit Herrencreme, ein Coesfeldt-Podcast. Hallo Bunny.
Hallo Anna.
Sag mal, habe ich dir eigentlich erzählt, wie ich ein Podcast-Junkie wurde?
Ja, ich sag mal, ich weiß, dass du einer bist, aber wie du es geworden bist, weiß ich nicht.
Ich habe ja so eine kleine Schwäche für True-Crime-Stories. Und ich lese ja eigentlich nur Thriller und höre nur Hörbücher, also so Thriller-Krimi-Hörbücher. Und irgendwer empfohlen, hör doch mal den Podcast Zeitverbrechen. Bis dato hatte ich auch gar keine Ahnung, was Podcasts sind. Und das
hat hatte ich ja auch bis vor unserem Podcast hatte ich auch keine Ahnung davon.
Das stimmt. Und da rutscht man ja, da schlittert man ja dann so rein. Und dann bin ich 2018 angefangen, Zeitverbrechen zu hören.
Ja.
Mit dem Senkert und der Frau Rückert. Und das war mein Einstieg in die Podcast-Welt. Und jetzt bin ich so eine Art Super-Junkie. Ich höre ja Zeitverbrechen, Verbrechen von nebenan, Mordlos, Puppies and Crime, Schwarze Akte. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles haben. Also ich glaube, so die ganze Woche ist immer vollgespickt. Ich gehe dann immer von Highlight zu Highlight. Und wenn ich durch bin, dann kann ich auch einfach mal den gesamten Podcast höre ich dann einfach wieder von vorne. Oder so Fälle, die mich so richtig krass mitnehmen und mit denen ich mich bis heute zum Teil einfach beschäftige, weil die mich nicht loslassen.
Ja, und dann hörst du den ganzen Tag diese wahren Fälle und nimmst du den nicht mit in den Schlaf?
Doch.
Ja.
Ich
kann da nicht von schlafen.
Nee, das ist auch manchmal tatsächlich, wenn der Fall wirklich heftig ist und es gibt so Fälle, die dann, also ich habe ja im Moment so, dass ich nachts um 3 dann wach bin. Das dauert so ungefähr bis um 5 und dann wird ja auch mein Sohn wach. Also das ist so die 2 Stunden vorher, die bin ich dann wach. Und es gibt so Fälle, so Cold Cases, die machen mich komplett fertig. Da beschäftige ich mich die halbe Nacht dann mit. Und höre das dann auch nochmal nach. Oder gucke dann nochmal, es gibt ja dann auch zu manchen Fällen so die Dokus. Die gucke ich dann auch nochmal in der Mittagspause mal kurz. Und es gibt sogar so Fälle, da darf ich nicht mehr drüber sprechen, weil der technische Direktor mir das verboten hat. Deswegen, ich kann nur anreißen, zum Beispiel die Göhrde-Morde war vor kurzem sogar noch irgendwie ein Mehrteiler im ARD, ZDF irgendwo.
Ja, ja.
Darf ich nicht mehr drüber sprechen? Kann er nicht mehr hören, geht nicht.
Ich könnte das nie. Wenn ich schon immer die Klappendeckeltexte von irgendwelchen Krimis lese, hier diese nordischen Dinger, dann kriege ich schon Schweißausbrüche oder so. Also ich habe schon mal ein paar gelesen, aber ich würde es nicht übers Herz bringen. Ich würde die mit durch die ganze Woche nehmen, in die Nacht und so. Das ist nichts für mich.
Ja,
aber du läufst ja anscheinend gut drauf.
Und,
ne?
Ja, und anscheinend auch schon sehr lange. Ich habe nämlich, ich habe ja noch eine Kassettensammlung und mein Einstieg waren tatsächlich 5 Freunde. Sehr spannend damals mit 6 oder was, 5 Freunde. War aber schon relativ schnell sehr langweilig. Von den 5 Freunden zu TKKG, davon habe ich sehr viele Kassetten. Ich freue mich auch auf jedem Flohmarkt, wenn ich noch welche finde. Und von TKKG dann irgendwann zu den 3 Fragezeichen.
Ja, ja.
Und die kann ich ja bis heute auch noch mal so zwischendurch hören. Und dann kam dann aber irgendwann die wirklich, also es muss immer sehr blutig.
Das ist aber auch wirklich die klassische Kassettenkarriere.
Ja,
das ist die Kaka. Und da sind ja auch viele bei hängen geblieben, die heute noch die 3 Fragezeichen mit, ich weiß nicht, 40 hören oder
ja,
so.
Ja klar, zum Einschlafen.
So, ja.
Oder ich habe ja auch gehört, wir werden auch manchmal gehört zum Einschlafen.
Ja, genau.
Aber dann können die Leute nicht einschlafen, wenn sie uns hören.
Genau, ein Kollege von mir, viele Grüße an dieser Stelle, der hört das abends mit seiner Frau im Bett. anscheinend kann man da gut dabei oder danach einschlafen.
Ja, schön. Freue ich mich.
Ja,
ich ja gut.
Gott.
Ja, ja so kam mein Einstieg in die Podcast-Welt. Und das ging tatsächlich auch so weit, dass ich auch im Kreißsaal, als dann Kalle irgendwie unterwegs war, angefangen bin, Mordlos von vorne zu hören.
Alles klar.
Und die Hebammen auch gedacht haben, was ist mit der? So andere Leute haben dann irgendwie so, hier, Kreißsaal-Playlist.
Hast du es mit Kopfhörer gehört? Oder?
Natürlich nicht.
Nicht?
Kopfhörer.
Mussten die alle mithören?
Klar haben die dann alle. Und dann gibt es halt so wirklich Lieblingsfolgen. Die höre ich dann nochmal, einfach weil die mich so, so sehr beschäftigen. Und das sind dann, also am schlimmsten finde ich aber Cold Cases, wenn die das hinterher nicht auflösen. Ja. Da könnte ich durchdrehen. Ja, also es gibt so Fälle, den Fall Frauke Liebs ist ganz, ganz groß, weil der so mysteriös ist. Und das Verschwinden von Lars Mittank in Bulgarien. Ja. Das beschäftigt mich.
Das können wir mal einmal erzählen. Ihr Cold Cases, das sind ja so offene Fälle, kalte Fälle, die nicht aufgeklärt wurden und worüber es anscheinend Podcasts gibt. Und ja klar, wenn die offen sind, dann muss man auch mal klar sagen, laufen die Mörder oder Verbrecher noch live rum. Die könnten jetzt hier vor der Terrassentür stehen.
Ja, aber das finde ich Wahnsinn. Das finde ich Wahnsinn. Aber dann denke ich immer gut, dass hier im dörflichen, auf dem Land, im dörflichen Coesfeld ja nichts passiert, oder? Ja,
fast, ne? So, und damit sind wir schon beim heiklen Thema, was wir heute Abend besprechen wollen.
Ja, du hast dich so gedrückt vor der Folge und ich wollte die so unbedingt machen.
Ich habe mich gedrückt vor der Folge, aber irgendwie komme ich jetzt auch nicht mehr drum rum und deswegen steigen wir da jetzt mal ein.
Dann würde ich sagen, erzählt Bunny jetzt die spannende Geschichte, warum das Mörderpettchen Mörderpettchen
heißt. Oh, da wird mir jetzt schon ganz warm. Also, alle Coesfelder kennen ja das Mörderpettchen. Das Mörderpettchen ist ein Weg zwischen Borkener Straße und Regner Straße, ein Fußweg neben der Bahn entlang. Oder wenn man von Voss aus den Berkelweg runtergeht, dann kommt man ja unter diesen zwei Bahnbrücken durch. Und dann ist da rechts eine Holzbrücke und da muss man die rübergehen und dann sieht man schon ganz am Ende die Borkener Straße. Und mich hat wie viele andere Coesfelder auch interessiert, so wie auch dich natürlich. Das heißt Mörderpettchen, aber warum heißt es Mörderpettchen?
Ja, und warum ist das so?
Du bist zu jung dafür und ich bin auch fast zu jung dafür. Ja, dann will ich das mal erzählen. Also das hat mich interessiert und da habe ich mal so rumgefragt, ältere Leute und hier mal recherchiert und da mal recherchiert. Aber da will ich euch zunächst erstmal mitnehmen in diese Zeit, wann da was passiert ist. Das waren die 60er Jahre. Das war fast noch Wirtschaftswunderzeit oder knapp nach der Wirtschaftswunderzeit. Ludwig Erhard war der Bundeskanzler, das war der Typ mit der Zigarre. Und ja, die Menschen hatten sich erholt von dieser Wirtschaftswunderzeit, von der Strapazen, von den Kriegsjahren, von der Entbehrung. Und die 60er Jahre waren dadurch gezeichnet, dass die Leute wieder sich was gönnten. Konsum stand im Vordergrund. Ja, und auch Coesfeld entwickelte sich. Die Straßen wurden gebaut. Die Baulücken wurden geschlossen, man sah bald keine Kriegsrückstände mehr. Und die Leute waren damit beschäftigt, sich ihre eigenen Heime in Coesfeld zu bauen. Ne?
Bis auf einer, der war mit was anderem beschäftigt.
Ja, womit?
Das wirst du uns jetzt erzählen, ja, denke ich.
Ja, also die bauten ihre Häuschen und so war das. Und die Leute schauten Fernsehen, in jedem dritten Haushalt gab es dann langsam Fernseher. Und die fuhren vor allen Dingen auch Käfer alle. Oder das große Streben war, wann kriegen wir einen Käfer, wann können wir uns den leisten. Ja, das Mörderpettchen ist also dieser Weg. Ihr kennt den alle, wenn ihr von der Borkener Straße da runter geht. Auf der linken Seite so eine hohe Böschung, die hoch bewachsen ist mit Bäumen. Zumindest zu der damaligen Zeit war es eine dunkle Böschung. Und auf der anderen Seite war damals, jetzt ist da Pictorius Berufskolleg.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, war das Berufskolleg schon da?
Ja, das ist natürlich nicht immer schon da. Damals war da der städtische Schlachthof.
Nein!
Ja. Damit ist die Location natürlich nochmal ein bisschen spannender.
Ja, voll. Also,
ein Hohlweg zwischen einem Bahndamm, einem dicht bewachsenen und dem städtischen Schlachthof, der natürlich von da aus nicht ganz einsehbar war, aber er war so ein bisschen abgeschottet. Aber das ist natürlich so, dass am Schlachthof ist früh morgens was los und tagsüber, aber nachmittags wird es da langsam ruhig. Ja, das ist also schon von daher immer ein schauriger Weg gewesen, aber es war auch eine Abkürzung zwischen Regnerstraße und Borkenerstraße. So, und jetzt sind wir an der Stelle. Ich erzähle euch mal die Geschichte von einer jungen Frau aus Coesfeld, die hieß Heti. Die war 1964, war die 23 Jahre alt und wohnte im Bereich der Loburger Straße.
Jetzt muss ich kurz überlegen, Loburger Straße. Geht
auch von der Borkener Straße.
Andere ab. Seite dann, ne? Fröndhof, ja. Tanzschule Falk vorbei, genau. Ne?
Also nicht weit vom Müllerbeck. Sie arbeitete in Coesfeld in einer Rechtsanwaltskanzlei in der Nähe der Jakobikirche, sag ich mal. An diesem Tag, im Frühjahr 1964, besuchte sie ihren Freund in Münster.
Das heißt,
ein Tagesausflug.
War sie auf dem Rückweg vom Bahnhof oder auf dem Hinweg zum Bahnhof?
Sie war ja tagsüber dahin gefahren.
Ah, okay.
Mhm. Der Freund studierte da oder arbeitete, das konnte ich nicht genau mehr erfragen. Und auf jeden Fall abends ist sie mit dem Zug nach Coesfeld gefahren. Und es war Frühjahr, da war es auch zu der Zeit dann dunkel. Ja, sie hatte sich mit ihrer Schwester am Bahnhof verabredet und die beiden wollten dann zusammen nach Hause gehen. Als Heti am Bahnhof ankam, hatten die beiden sich irgendwie verpasst oder sind auf jeden Fall haben sie sich nicht getroffen am Bahnhof. Jo, und dann ist Heti alleine nach Hause gegangen, hat sich alleine auf den Heimweg gemacht. Dramatisch, ne? Und ging dann am Bahnhof raus, zur Regnerstraße. Mhm. Und da kann man ja heute noch die Treppen runtergehen, an den Bahnübergängen. Mhm. Ging dann unten auf den Berkelweg. Kam dann auf die Holzbrücke, die heute auch noch da ist, vielleicht ein bisschen verändert. Von da aus kann man schon fast bis zur Borkener Straße gucken. Und auf der Mitte des Weges traf sie auf ihren Mörder, der sie dann grausam ums Leben brachte.
Weiß man wie? Oder weißt du wie?
Nein, ich weiß nicht wie, das konnte ich nicht erfragen. Da gibt es so ein paar
Mythen wahrscheinlich. Jeder Mythen, hat wieder irgendwas.
Aber ich
erzählt.
Finde, das interessiert uns auch gar okay. nicht an dieser Stelle. Zumindest mich nicht. Ja. Ich finde nochmal besonders dramatisch, dass die Schwester sich natürlich Sorgen machte und sich auf den Weg machte und Heti gesucht hat und auch über diesen Weg ging. Und Hetis Leiche gefunden hat.
Oh nein. Oh, das ist ja wirklich schrecklich.
Besondere Dramatik, oder?
Voll. Also es ist wirklich, das finde ich wirklich richtig schlimm. Normalerweise kennt man ja nur von diesen Fällen immer so vom Pilzsammler im Wald irgendwie gefunden. So. Und dann denke ich mal, das ist ja auch schlimm, das ist ja allgemein schlimm. Aber dann ist das so, dann ist das nochmal wer Fremdes, der dann irgendwie ein Stück weit ja nochmal eine emotionale Distanz irgendwie zu hat, als wenn das jetzt ein Familienangehöriger ist und in dem Fall dann die Schwester, die ja dann auch noch mit ihr verabredet war und die sich wahrscheinlich dann noch wochenlang oder jahrelang Vorwürfe gemacht hat, warum haben wir uns verpasst? Und das sind immer diese offenen Fragen, die ja nie zu lösen sind. Das also furchtbar. Und wie ist es bei... Und wie ging es weiter?
Also das ist also so, dass die Polizei war damals auch gar nicht mal so weit weg. Die war damals auf dem Basteiwall. Das ist da, wenn du beim Jakobinhof, Jägerhof
Gegenüber.
Schräg gegenüber. Da ist heute so ein neuer Wohnkomplex. Da war damals, waren so Bürogebäude, da war auch die Polizei drin. Aber natürlich war die Coesfelder Polizei mit sowas überfordert, will ich nicht sagen, aber die waren ja auch gar nicht zuständig. Und das Morddezernat in Münster hat dann eine Mordkommission gegründet und die haben das dann halt untersucht. Und natürlich hat man in Coesfeld dann auch gemunkelt und da war schnell, wurde gesagt, ja, das könnte einer von der Bundeswehr gewesen sein. Damals war die Kaserne in Coesfeld ja noch an der Osterwecker Straße, da wo heute das WBK ist, das heißt ja heute Wissen, Bildung und Kultur. Damals hieß es Wehrbezirkskommando und dahinter war so eine Kasernenanlage, nicht so groß, aber es war eine Kaserne. Das waren aber auch halt nur so Gerüchte, die dann schnell
aufkamen. Wollte ich gerade sagen, hat ja gar keinen, wie sagt man, Hand und Fuß.
Ja, also immerhin sind wir ja im Jahr 1964, da war das mit dieser Mordermittlung auch noch ein bisschen was anderes. Ne? Da fuhren die Polizei in Käfern rum und mit 1500ern VW und in ganz NRW, habe ich mal gegoogelt, gab es 1964 rund 500 Polizeiautos. Das ist also ja, überhaupt nicht viel. Ne?
Gar nichts.
Und die waren nicht mal alle mit Funk ausgestattet und so ein Funk, den konnte damals jeder mit dem Radio so ungefähr abhören. Das war also nicht so ein hohes Level. Die meisten Polizisten fuhren vielleicht noch mit dem Fahrrad oder so. Aber es gab so eine, wenn ich da so ein bisschen dran rum recherchiert habe, da hat mich irgendetwas begeistert. Ich bin ja auch so ein Fan für alte Zeiten. Genau da passend zu gab es nämlich kriminaltechnische Sonderkraftwagen, so hießen die, KSK. Und zwar waren das Bullis, die extra dafür ausgerüstet waren und die hießen dann langläufig Mordwagen.
Mhm. So also die für, von der Spusi dann?
Ja, die wurden, ich glaube es gab 18 Stück, die wurden dann extra eingesetzt als Mordwagen oder als organisatorische Wagen bei großen Verbrechen und die hatten sowas an Bord wie Fotoausrüstung, Scheinwerfer auf Stativen, Absperrmaterial, Schreibmaschine, Domband und auch diese Nummern, die man früher in diesen Erik Ode-Film gesehen hat, der Kommissar, du nicht.
Wenn die Spuren so, wenn das so analysiert wird. Ja, dann
wurden so Nummern aufgestellt, ja. Ich weiß nicht, ob es das heute auch noch, sowas hatten die auch, aber das Dolle, was diese Wagen auszeichneten, die hatten jetzt gesagt, das ist ein rollendes Vernehmungszimmer. Also nichts anderes, als dass man da mehr Raum drin hatte und sich da reinsetzen konnte und dann vor Ort direkt ermitteln konnte. Das hat nichts mit dem Fall in Coesfeld zu tun. Ich wollte nur mal sagen, in welcher Zeit man da so war.
Ja, total spannend.
Also, ja, letztendlich ist der Mord nicht aufgeklärt.
Nein! Oh, Buddy, das... Oh, ey, da weißt du, wie lange ich da jetzt drüber nachdenken werde, dass das ein Cold Case ist.
Ja, es ist ein Cold Case. Der Mord konnte nicht aufgeklärt werden. Und Heti, die wäre heute rechnerisch im Bereich 80 Jahre.
Und die waren auch so jung. Und dann ist das so, dann ist das entstanden, ab da war das dann das Mörderpetkin. Dass sich das aber bis heute gehalten hat. Dann war
das im Volksmund das Mörderpetkin. Ja. Aber ich glaube, viele Leute wissen gar nicht genau, warum es Mörderpetkin hieß. Und deswegen muss man auch diese Geschichte mal erzählen. Aber
das ist ja total krass. Das heißt also, die wurde da auf, wie auch immer, auf eine Art und Weise umgebracht. Von ihrer Schwester gefunden. Und dann war es das. Man hatte keinen, da gab es nicht irgendwie so, wie so, ich meine, ich kenne das jetzt heute nur, dass dann so groß angelegte DNA-Tests gemacht werden. Ich meine, das gab es jetzt damals nicht. Aber es gab keine irgendwie Ich weiß gar nicht.
Also ich habe ja eben schon von Schreibmaschinen und Tonbandgeräten erzählt. Die Zeit war wirklich ganz anders und auch die Möglichkeiten, um seinen Mordfall aufzudecken, waren zu heute sehr stümperhaft und ging nicht. Deswegen gibt es ja heute beim LKH vom NRW diese Cold Cases Datenbank, wo die Schnittmenge einfach besser geschaut wird. So, was von mehreren Fällen, es gibt ungefähr 1000 ungeklärte Mordfälle in NRW.
Boah, bin ich froh, dass ich die alle nicht kenne. Ich würde nie wieder schlafen.
Und diese Datenbank, die geht bis in die 70er Jahre zurück. Und da werden halt fällt immer raus. So Informationen. Heute geht das natürlich digital viel besser, ne? Als wenn man früher in Aktenordnern rumgucken musste. Und die werden immer abgeglichen oder DNA-Angelegenheiten. Und da gab es auf jeden Fall schon Ermittlungserfolge aufgrund dieser Cold Cases-Datenbank, dass auch weit zurückliegende Morde aufgeklärt werden konnte.
Zum Beispiel die Göhrde-Morde, aber darüber darf ich ja nicht sprechen. Aber das finde ich ja total, das ist so spannend. Ne? Das hatte ich auch letztens in irgendeinem True-Crime-Podcast, dass die, ich weiß nicht, ob es Sabine Rückert war, die dann immer sagen, also so... so ein Mord, da sind die dran. Also diese Cold Cases, die werden ja immer wieder neu aufgerollt. Ja. Es gibt immer wieder neue Ermittlungsgruppen, die sich damit beschäftigen. Du hast manchmal auch so Ermittler, und das ist dann auch oft bei Aktenzeichen XY, die sich daran auch so festbeißen, die sich das, ja, die das genau. genauso beschäftigen. Genau, hinaus, genau, ne? genau. Ja. Auch bei den Göhrde-Morden war es so. Aber das finde ich halt so krass, dass sie das wirklich nochmal beschäftigt und dass sie das immer und immer wieder die Fälle bearbeiten und gucken, es gibt ja auch immer wieder neue Mittel und Wege, Dinge zu lösen und die DNA-Analyse.
Herangehensweisen genau. gibt es ja auch. Ne? Ja. Profiler, die gucken so, wie hat der Mensch getickt oder wie was gibt es da für Ähnlichkeiten und so. Aber auch ein Grund von dieser Datenbank ist ja, dass Mord verjährt halt nicht. Ne?
Richtig.
Das ist, egal wie lange der Mord zurückliegt, der ist nicht verjährt und kann immer strafrechtlich verfolgt werden.
Ja, und deswegen gibt es ja auch die immer wieder aufkommenden Ermittlungen.
Ja, und es gibt immer Mörder.
Aber das ist ja das, was mich so verrückt werden lässt. Ne? Das ist ja, oh Gott, ich bin ja aber rein rechnerisch, wenn die Heti jetzt 80 wäre, das heißt, vermutlich lebt ihr Mörder nicht. Also im besten Fall lebt der jetzt einfach nicht mehr. Also in meinem Kopf sollte der jetzt besser nicht mehr leben.
Nein, also wenn Heti damals 23 war, das ist ja ein sehr junges Alter, dann geht man auch wirklich davon aus, dass der Mörder inzwischen natürlich auch verstorben ist. Ne?
Das ist doch total, aber ich finde das super verrückt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich... Ja doch, ich finde es ja auch gut zu wissen, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, weil man... mit Mörderpettchen wird halt, oder dieser, mit diesem Begriff wird so schnell irgendwie um sich geworfen. Und ich hatte zum Beispiel ja gehört, und da habe ich auch schon gedacht, das ist nämlich wieder eine Urban Legend in Coesfeld, das Mörderpettchen heißt Mörderpettchen, weil beim Bahnübergang, also quasi gegenüber der Holzbrücke, Bahnübergang, die Schienen laufen da entlang und da ist ja die Steinbrücke, Holzbrücke auf die Steinbrücke gucken kannst und da ist in der Mitte
das runde Loch,
dass da die Leiche drin gelegen hätte. Weißt du, und das ist dann so, wo ich denke, wie soll die da hingekommen sein? Dann, ja klar.
Auch deshalb, weil viele nicht wissen, was ist da los und so. Und wir hatten ja in unserer letzten Folge bei romantischen Orten, hatten wir ja auch gesagt.
Krasser Kontrast diesen Monat.
Ich wollte darauf hinaus, dass das Mörderpettchen heute ja nicht mehr so ein schauriger Ort ist. Wir hatten ja bei der letzten Folge gesagt, da unten an der Berkelweg ist auch romantisch und direkt daneben ist das Mörderpettchen. Also es ist heute ja sehr viel offener, dadurch, dass das Pictorius Berufskolleg da ist. Und es ist ja auch beleuchtet da jetzt mit Straßenbeleuchtung. Also es ist auch in der Dunkelheit nicht mehr ganz so schauen.
Aber ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt überlegt, ich werde da vermutlich, das ist ja auch so verrückt, ne? Ich bin so ein True Crime Junkie, aber wahrscheinlich werde ich den Weg einfach nie wieder, also da kann ich nie wieder entlang gehen. Und ich fand aber auch faszinierend, es gab auch mal auf Netflix eine Serie, ich weiß nicht, ob die noch läuft, das ist eine Doku-Reihe, Dark Tourism, dass das, ja, heute irgendwie zieht das ja Menschen magisch an. Also auch so,
ja,
so düstere Orte, an denen was passiert ist, wird dann irgendwie von Touristen bereist. Und dann gibt es auch so richtige Guides, die dann über diese Fälle, die dort passiert sind, über die berühmten Fälle irgendwie erzählen. Und diese düsteren Orte, an denen Morde passiert sind, werden von Menschen bereist. Und das, ich finde, das hat irgendwie so ein bisschen so einen Beingeschmack. Ich kann jetzt irgendwie nicht mehr hier ein Mörderpädchen entlang.
Ja. Ich finde, das ist, ja, das ist schon eine traurige Geschichte. Auch die Situation, wie das mit diesen Missverständnissen, dass die sich nicht getroffen haben und so weiter. Oder Haiti hätte ja natürlich, die hätte gar nicht diesen dunklen Weg gehen müssen. Die hätte ja gut über die Promenade gehen können, ne? Und dann auf die Borkener Straße.
Ja, genau, ja.
Das wäre ein Umweg gewesen, aber ein kleiner und dafür aber wesentlich sicherer Umweg. Ne?
Aber das sind genau immer die Sachen, die einen so verrückt werden.
Ist genau lassen, das, ne? ja, ist genau das.
So diese ganzen Fragen, das ist ja, wenn ich an diese Cold Cases denke oder an diese wo für zum Beispiel den Fall Lars Mittank, wo ich immer, also da gibt es auch so viele Dokus drüber. Ich glaube, vor kurzem war die Mutter noch irgendwie im Morgenfernsehen oder so irgendwo und hat nochmal erneut von dem Fall berichtet. Und so häufig denkt man, was wäre denn gewesen, wenn? Und wie, wenn der jetzt einfach nur so? Und was ist, wenn die Freunde ihn nicht alleine gelassen hätten? Also diese ganzen Fragen. Und das sind halt so Dinge, 3 Uhr nachts, ne, wenn das ist so ungefähr meine Geisterstunde, wenn ich dann wach werde, ist jetzt nicht mein erster Gedanke, aber irgendwann rotiert das dann. Deswegen darf ich ja auch sowas jetzt nicht mehr zum Einschlafen hören.
Aber das ist, glaube ich, so etwas, es begegnet mir einem ja oft auch so, wie du gerade sagst, solche verhängnisvollen Sachen, wo man denkt, ach, da hätte ja so und so besser gehen können. Das ist einfach Schicksal, was es im Leben gibt und da kann man nichts dran ändern. Und Schicksal passiert genau wie das Leben. Ich wollte noch sagen, das Mörderpädchen heißt ja deshalb Mörderpädchen, weil es keinen anderen Namen hat. Und ich fände ja gut, wenn das Mörderpädchen nach Haiti benannt würde.
Ach, das wäre schön. Kann man das
weil
nicht?
Ich finde, eine junge Frau mit 23 Jahren, die in Coesfeld umgebracht wird, und an die Stelle, an der sie umgebracht wird, hat keinen Namen. Und zwar mehr einen negativen Namen, wie dieses Mörderpädchen, könnte man eigentlich wunderschön mit ihrem Namen adeln.
Ja, voll. Und der Name ist auch schön. Also ich finde, Haiti ist ein schöner Name.
Wer hört denn zu hier bei dem Podcast? Wer kann sowas in die Hand nehmen?
Wer entscheidet hier eigentlich über die Namen? Straßennamen in Coesfeld? Würde mich allgemein nochmal aus einem ganz anderen Grund interessieren. Komme ich auch irgendwann nochmal zu. Haben wir noch was, warum manche Straßen einen sehr komischen Namen haben.
Ja, da reden wir nochmal
drüber. Da reden wir nochmal ein anderes Mal drüber.
So, jetzt hier Mörderpädchen. Da würden wir uns mal einen anderen Namen wünschen. Wer kann das machen hier? Stadtrat. Elisa, hörst du auch zu?
Ja, das wäre, fände ich eine coole Sache. Weil ich ja so, ich wusste ja, dass wir da irgendwann drüber sprechen werden, habe ich mir noch so Gedanken gemacht. Ich hatte auch ein bisschen gefragt. Ich habe ja ein wenig Familie bei der Polizei oder gute Freunde bei der Polizei und hatte da mal nachgefragt und da, vielleicht kann das aber auch mir derjenige schreiben oder aber jemand weiß es schon direkt, ohne dass man nachfragen muss, wer eigentlich gerade unser dienstältester Wachmeister ist. Das würde mich interessieren, seit wie vielen Jahren derjenige schon in Coesfeld im Dienst ist und gar nicht vielleicht, also die schaurigste Geschichte eh nicht und ich glaube auch, also ich weiß, dass hier mehr Dinge passieren, als wir eigentlich erfahren, was ich aber auch total gut finde, dass man immer irgendwie, ich habe immer das Gefühl, Coesfeld ist ein sehr sicheres Pflaster. Ich meine, ich habe den Gegensatz in Essen erlebt. Das ist was ganz anderes.
Also, welche Story möchtest du jetzt
genau
hören?
Ich will eigentlich was super Witziges hören. Ich habe gedacht, vielleicht kann man...
Wachtmeister-Story.
Ja, genau. Ich habe gedacht, vielleicht kann der dienstälteste Wachmeister uns eine super...
Jetzt wurde mal gerade davon sprechen.
Ach, ja gut, ja, aber du bist ja gar kein Wachmeister.
Nee, ich bin kein Wachmeister, aber ich krieg's dir nicht ganz zusammen. Passt mal auf. Früher bei Steck.
Bei was?
Steck, Münsterstraße, Daroberstraße. War früher Steck, VW Steck. Und da war eine Tankstelle.
Ja.
Ne? So. Und die betrieben, ich weiß aber nicht mehr, wie die mit Hausnamen hießen, Maria und Ernst sowieso. Jahrelange Pächter, alte Coesfelder kennen die auf jeden Fall. So. Und diese Tankstelle, die wurde natürlich auch mal gern überfallen. Und weil die so an der Ausfallstraße lag und da konnte man eben anhalten, so kommen Geld her ins Auto und weiter. Ne? So. Und als sie zum letzten Mal überfallen wurde, dann kam der Überfaller oder wie heißt sowas eigentlich?
Der Täter.
Der Täter.
Der Überfaller.
Ich bin mir plötzlich gar nicht mehr sicher, ob die Maria hieß, die Pächterin. Auf jeden Fall, die saß ja so immer hinterm Schreibtisch. So. Und Ernst war irgendwo. So, dann kam der Überfaller rein und sagte, was weiß ich, Geld her. Er stand damals so süß in der Zeitung. Überfall, Geld her. Und da sagt Maria, Ernst! Und rief ihren Mann damit. Und der Überfaller sagte, ja sicher ist das Ernst. Ich weiß nicht, ob der damals Geld mitgekriegt hat oder nicht, aber ich fand, das stand damals in der AZ, ich fand das zum Beömmeln.
Ich habe, also da fällt mir ein, wo du jetzt mit der Tankstelle erzählt hast, ich habe da auch mal ein Verbrechen begangen, aus Versehen.
Aus Versehen?
Wirklich aus Versehen.
Okay, dann erzähl die Story noch, dann machen wir Schluss.
Danach machen wir das Geschichtsbuch zu. Ich habe das Verbrechen nicht richtig begangen. Ich bin ja auch häufig in Gedanken, das passiert mir ja sehr viel, weil ich denke ja sehr viel, habe immer viele Ideen und den Kopf immer sehr voll. So tankte ich eines Tages an der Westfalen-Tankstelle, an unserer Tankmeile. Und
hier in Coesfeld?
Hier in Coesfeld, ja? Kurz vorm Kreisverkehr.
Ah, also eine Coesfeld-Story jetzt.
Ja, na klar.
Okay,
klar.
Ja.
Wo auch sonst. Tankte und dann... machte ich den Deckel zu, setzte mich ins Auto und fuhr los.
Ah, Tankbetrug.
Ja, und das ist mir dann, wo ist mir das aufgefallen? Also ich merkte, irgendwann kam dieser, also wie so ein Geistesblitz. Ich habe nicht, ich habe nicht bezahlt. Und das war ein vollkommener Schockmoment, weil ich mich schon an der Umgehungsstraße gesehen habe, von der Polizei verfolgt und angehalten. Ich habe mich schon in der Acht gesehen, also in den Handschellen.
Ja.
Und bin dann, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ob Hage Baumarkt oder ich habe keine Ahnung mehr. Als es mir dann aufgefallen ist, sofort umgedreht hin und bin in die Tankstelle reingestürmt. Und das erste, was ich sagte, war, es tut mir so leid, es war nur ein Versehen.
Oh,
und die zwei Kassiererinnen guckten mich an und wussten einfach überhaupt nicht, was ich jetzt von ihnen wollte. Denn die hatten gerade Kassenzählung oder was auch immer. Oder ich weiß gar nicht, was die miteinander besprechen mussten. Denen ist das einfach überhaupt nicht aufgefallen. Und ich kam vollkommen hysterisch zurück und dachte wirklich, oh Gott, wenn jetzt, die haben schon irgendwo, die mussten dann sehr über mich lachen. Weil das war mir wirklich sehr, sehr unangenehm. Und ich habe dann natürlich meinen Tankdeckel bezahlt. Und ich glaube, die haben dann noch sehr, sehr... Also die haben mich so lachend verabschiedet, weil ich war vollkommen fertig. Denen ist das nicht aufgefallen. Die hatten dann noch gesagt, also wenn sowas passiert, entweder fällt das dann direkt auf, dass die quasi... Die sehen das ja, welche da offen sind. Aber ansonsten ist ja da auch überall Überwachungskamera und dann wird irgendwann die Polizei gerufen.
Du könntest ja heute in Münster an der Gartenstraße im Knast sitzen.
Ja, genau. wegen Tankbetrug. Ja, wegen so. Tank mitgenommen.
Ey, jetzt sind wir aber wieder ganz schön ins Plaudern gekommen.
Das finde ich aber auch gut. Nach was Schwerem muss ja auch immer ein bisschen Leichtigkeit
kommen.
Auf
jeden Fall. Ich finde die Story, die wir hier erzählt haben, heute finde ich auch bedrückend, wirklich. Ja. Aber jetzt sind wir ja sauber rausgekommen.
Wir sind gut rausgekommen. Wir würden uns freuen, wenn es irgendwen gibt, der uns sagen kann, was wir tun müssen können, wie dieses Pettchen umbenannt werden kann.
Ja, das wäre ein Auftrag an alle Großwälder. Da sollten wir uns einsetzen.
Und ansonsten würde ich sagen, passen wir wie immer alle sehr gut aufeinander auf.
Super. So, wer macht Buch zu heute? Wer hat das letzte Mal? Ich muss es zumachen heute.
So wird's gemacht.
So machen wir es.